Fünfte Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Medienkulturwandel. Zusammen Perspektiven in der digitalisierten Welt entwickeln. Panel 7. Lesen, Schreiben, Rechnen und Programmieren. Welche Kulturtechniken sind im Prozess der Digitalisierung erforderlich?
Ja, herzlich willkommen zum nächsten Panel. Dieses Mal ist es, und das können Sie da ja auch sehen, Lesen, Schreiben, Rechnen und Programmieren. Ich hoffe natürlich persönlich, dass das Programmieren nicht nur ein Fragezeichen ist, sondern irgendwann ein Ausrufezeichen bekommt. Wie es aktuell aber aussieht, darüber werden wir hier heute diskutieren. Kurze Anekdote vielleicht vorweg. Ich habe mein Abitur 2012 gemacht und da sah es in den Schulen noch so aus. Wir hatten so einen Overhead-Projektor, haben so Sachen irgendwie mit dann ja Folienstiften auf so Folien gemacht. WLAN war nicht wirklich vorhanden. Ich weiß, dass es in vielen Schulen heutzutage schon anders ist und viele sehr viel digitaler sind. Auch, dass sehr viele digitalere Lehrer und Kollegen hier natürlich unter uns sitzen. Aber es ist natürlich noch nicht überall die Regel. Wie es aussieht, wie es aussehen könnte, das wollen wir heute natürlich diskutieren. Und deshalb fangen wir am besten jetzt damit auch an, mit dem Juniorprofessor Dan Verständig von der Uni hier in Magdeburg. Genau. Und ja, fangen erstmal mit diesem Impuls an. Und danach werden wir das ganze Panel öffnen und eine größere Diskussion draus machen, wo wir uns natürlich auch freuen, wenn Sie sich mit einbringen, Fragen stellen. Aber dazu dann herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung und hallo in die Runde. Hallo Halle. Die Schwerpunktsetzung des Panels heute oder des Panel 7 ist Lesen, Schreiben, Rechnen und Programmieren. Und das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, die ich mir dann auch irgendwie mal gestellt habe, als ich mich auf den Vortrag vorbereitet habe, schon vor langer Zeit. Und dann lange Zeit wieder ad acta gelegt habe und dann gestern wieder auf den Tisch gebracht bekommen habe. Nein, tatsächlich habe ich lange überlegt, wie man sich dem Thema widmen kann. Und als jemand, der einen Background in der Softwareentwicklung hat, ist es eigentlich total schwierig, diese Sachen in Konkurrenz zu sehen oder zusammenzusehen. Weil ich eigentlich glaube, dass die bessere Lösung vielleicht die wäre, zu fragen, Lesen plus Schreiben gleich Rechnen. Oder Lesen plus Schreiben plus Rechnen gleich Programmieren. Ich kann nicht rechnen. Ich habe auch überlegt, ich habe lange hin und her überlegt, ob ich das vielleicht rausnehme oder Minusrechnen mache. Ich habe dann lange im Internet gesucht und geschaut, ob Programmierer eigentlich rechnen können müssen. Und naja, vielleicht, vielleicht nicht. Es gibt sehr viele Stimmen, die sagen, wenn man programmieren will, heutzutage muss man gar nicht mehr rechnen. Was total spannend ist, weil heutige Programmierer früher eben, oder damals der Begriff des Computers, eigentlich ein Begriff war, der Frauen oder Männer bezeichnet hat, die Sachen berechnet haben. Also berechnet haben. Die Computer waren damals Menschen, meistens in militärischen Einrichtungen, die Dinge berechnet haben. Und dementsprechend sind die Computer heute nicht mehr das, was wir früher mal da gedacht haben oder was wir früher damit mal beschrieben haben. Und ich finde es deswegen auch nochmal total spannend, das nochmal in Frage zu stellen, weil rechnen können in gewisser Weise ja voraussetzt, dass man dann irgendwie programmieren kann. Also wer rechnen kann, der hat halt eben gute Chancen zu programmieren. Aber gleichzeitig, wenn wir das mal so ein bisschen weg von formalisierendem Denken sehen, ist es doch auch so, dass nicht jeder von Ihnen weiß, wie ein Stift hergestellt wird, aber es trotzdem unheimlich gute Künstler gibt, die unheimlich schöne Kunstwerke schaffen. Und wenn man das in dieser Analogie denkt, dann kommt man schnell zu dem Schluss, dass es vielleicht gar nicht um diese Frage geht, ob man jetzt eine vierte Kulturtechnik reinbringt oder nicht, oder ob man vielleicht rechnen, schreiben, lesen und Kuchen backen nimmt. Und warum das so ist, will ich jetzt kurz ausführen an zwei verschiedenen theoretischen Linien. Und vielleicht denken wir am Ende des Vortrags doch vielleicht ein bisschen mehr an Schokoladenkuchen. Den gibt's vielleicht. Den gab es vorhin schon, vielleicht gibt es den nachher auch nochmal. Ich habe dann, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, mich mit der Untertitelfrage beschäftigt und ich habe gedacht, dass diese Frage irgendwie total doof ist. Also habe ich die umgeschrieben. Das macht man so. Wenn man die Frage doof findet, ändert man die Frage. Und um die Frage zu beantworten, wie wir Kultur im Horizont der Digitalität verstehen können, was ich glaube, die wichtigere Frage heutzutage ist, können wir vielleicht mehr Antworten generieren auf die Problematik, die wir tatsächlich immer irgendwie so latent merken, aber nie wirklich vor Augen geführt bekommen, weil sich das Digitale eigentlich auch unserer Sichtbarkeit entzieht. Und wie können wir das sichtbar machen? Indem wir gar nicht mehr von dem Prozess der Digitalisierung ausgehen, sondern indem wir endlich anerkennen, dass das Digitale tagtäglich alltäglicher Bestandteil unseres selbstverständlichen Lebens ist. Und wenn wir das machen, dann können wir im Prinzip auch andere Fragen stellen. Und wenn wir das nicht machen, dann verbleiben wir in einer Logik des Computationalism verhaftet, einer Ideologie des formalisierenden Denkens, die quasi ganz schleichend seit 50 Jahren unsere westlichen Gesellschaftsbilder geformt und geprägt hat. Und ich finde das ganz spannend. David Golambia ist jemand, der auch 12 Jahre als Software-Engineer gearbeitet hat und im Prinzip dann so diesen Schwenk von der Architektur der Software hin zur kulturwissenschaftlichen Perspektive gemacht hat. Und er beschreibt The Cultural Logic of Computation 2009 schon in der Weise, dass Computer sich eigentlich gar nicht verändert haben. Also nicht in der Weise, wie wir das so denken. Und seit der Von-Neumann-Architektur ist der Computer der Computer. Gleichzeitig verändern uns Menschen oder wir uns als Menschen immer wieder, aber nicht in der Weise, dass wir uns komplett neu erfinden, dass wir von einem Tag auf den nächsten oder von einem Jahrzehnt aufs nächste was komplett anderes werden, sondern wir bleiben immer im Fluss, wir verändern uns immer. Genauso verändert sich Sprache immer, genauso verändert sich das Schreiben immer und gleichzeitig verändert sich das Rechnen in gewisser Weise denn auch. Wie ich gerade gezeigt habe, sind die Computer von damals eben nicht mehr die Computer von heute. Trotzdem bleiben Dinge gleich. Was interessant ist, ist, dass wir so einen gewissen Glauben, so einen Technikglauben damit schwingen haben. Und Golambia wendet sich sehr aktiv gegen diesen Technikglauben, indem er beispielsweise sagt, dass unser Denken quasi eine sehr, sehr unsichtbare Ideologie geworden ist. Und gleichzeitig ist es nicht nur so, dass wir unser Denken über Computer verändert haben oder dass das quasi unser Computer Verständnis verändert hat, sondern dass es sich gleichzeitig in ökonomische, soziale, kulturelle, politische und gesellschaftliche Felder erstreckt. Das heißt, unser komplettes Denken wird geprägt durch mathematische, numerale und numeralisierte Prozesse. Und das nach außen zu kehren und das ins kritische Verhältnis zu setzen, ist gar nicht so einfach. Dementsprechend habe ich gefragt, was denn eine Kultur der Digitalität sein kann. Und diese Frage habe nicht ich gefragt, sondern die Frage hat der Kulturwissenschaftler Felix Stalder gefragt, schon vor 2-3 Jahren, indem er relativ prägnant aufgezeigt hat, wie sich unsere Kultur der Digitalität verändert und wie quasi wir in einer digital durchzogenen Welt leben. Also nicht im Prozess der Digitalisierung gedacht, von heute auf morgen und wie auch immer, sondern im Zustand der Digitalität. Und aus diesem Zustand bilden sich neue Relationen ab. Diese Relationen kann man bei Stalder in 3 Begriffen fassen. Der erste wäre der Gemeinschaftlichkeit. Sie beschreibt die Entwicklung hin zur digitalen Volkskultur. Das ist ganz interessant, dass Stalder hier von Kultur als singuläres Phänomen spricht. Aber es sind genau diese Momente der Identitätskonstruktion, die es uns ermöglichen, über digitale Technologien uns neu zu erfinden und uns immer wieder neu zu erfinden. Und das machen wir ganz natürlich durch digitale Technologien, indem wir vielleicht auch einen Schokokuchen mal teilen oder indem wir vielleicht in anderer Weise, da war schon wieder so ein kleiner oder indem wir vielleicht andere persönliche soziale Konstrukte entwickeln. Das heißt, dass sich aufgrund der Gemeinschaftlichkeit neue Relationen entstehen lassen oder dass sich diese neuen Relationen sichtbar abbilden lassen. Und die sind fest in unserer Kultur verankert, genauso wie das Denken über Computer fester Bestandteil unserer Kultur ist. Man kann eigentlich so weit gehen und sagen, dass Computer Teil der Kultur sind und quasi immanent in unserer Kultur sind. Für Stalder gibt es dann noch einen zweiten Punkt, nämlich die Referenzialität, die ich gerade schon angesprochen habe. Das kennen Sie sicherlich auch, vielleicht auch aus dem Schulkontext, aus dem Alltagskontext, dass wir quasi durch Remix, Mashups und Neuanordnung von digitalen, medialen Artefakten Dinge schaffen können, die wir quasi mit einer Bedeutung zuweisen und dadurch sich neue Referenzialitäten in der Weise ergeben, dass wir quasi neue Referenzlinien schaffen, dass wir neue Bezugspunkte schaffen, herstellen und einfach das Anordnen, Neuanordnen von Dingen uns quasi neue Einsichten geben kann und auch neue Perspektiven geben kann. Das heißt auch, dass wir quasi auch mit neuen Bildungsmaterialien ganz anders umgehen können, wenn wir nicht mehr sagen, wir haben hier das Lehrbuch, sondern wir haben hier eben digitale Artefakte, die rekonfigurierbar sind. Und diese Rekonfigurierbarkeit kann man sichtbar machen. Und in der Kultur der Digitalität ist das ein festes Merkmal. Der dritte Punkt, und das ist ein spannender Punkt, weil wir ja hier über Programmieren sprechen, ist der Algorithmizität. Und Algorithmizität, das Stalder ziemlich krass, beschreibt die Art und Weise, dass wir durch algorithmische Systeme erstmal die Daten überhaupt aufbereitet kriegen, die wir um uns herum generieren, bewusst und unbewusst. Und in der Weise, dass wir diese Daten generiert bekommen und sichtbar dargestellt bekommen über Filter, über Anzeigemodule, über Interfaces ganz offensichtlich, nimmt uns das algorithmische System im Hintergrund eigentlich unheimlich viel ab. Es erlaubt uns, Dinge zu suchen. Es erlaubt uns, Dinge zu finden. Gleichzeitig entscheidet natürlich auch nicht nur das System, sondern auch der Mensch, der seine Daten reingibt. Das haben wir jetzt in verschiedenen Panels schon gesehen und gehört, gerade wenn es um KI ging, super spooky, dass wir Daten reingeben und dass dann Daten rauskommen und dass dann irgendwas damit passiert. Das heißt also, dass wir als Menschen mit sozialen Praktiken Dinge produzieren und Dinge generieren und dementsprechend auch einen Bias in Daten haben, natürlich. Und dementsprechend auch Dinge vielleicht in eine falsche Richtung rücken. Und die können wir dann ändern. Gleichzeitig spielt Algorithmizität hier einen essentiellen Bestandteil. Naja, und was ich also gemacht habe als jemand, der im 21. Jahrhundert lebt und das weiß, ich habe, nachdem ich auf Internetrecherche zum Programmieren als Kulturtechnik relativ unbefriedigt herausgegangen bin, auf Twitter geschaut, was es so gibt. Und das fand ich ganz lustig, weil schon, wie gesagt, 2012 in der KMK-Erklärung berichtet wurde oder festgesetzt wurde, dass Medienbildung eine Kulturtechnik sein soll. Das fand ich aber auch deswegen spannend, weil das Nasebohren schon völlig ausgestorben sein kann. Also die Frage danach, was wir überhaupt als Kulturtechnik beschreiben können. Und gleichzeitig fand ich das interessant, weil wir im Prinzip Kulturtechnik ganz heterogen auffassen und gar nicht mehr so von diesen drei klassischen Kulturtechniken sprechen, sondern eben auch sich aufgrund der neuen Anordnungsmöglichkeiten, aufgrund des Digitalen, aufgrund der digitalen Technologien neue Konfigurationsmöglichkeiten ergeben. So, und mein Favorit ist tatsächlich immer noch der hier unten, Lesen, Schreiben, Rechnen, Netz von Thomas Lohninger. Und das Ding ist von 2010. Das ist total lustig, wenn man sich das überlegt, weil das im Prinzip schon damals die Forderung, wenn man wirklich diese fast 10 Jahre zurückgeht, die Forderung nach einer gewissen Informationskompetenz oder Medienkompetenz, vielleicht auch Medienbildung, damit mitschwingen sieht. Und das ist auch das, was in der KMK schon vor 7 Jahren diskutiert wurde. Und heute meinen manche, dass man das umsetzt, manche meinen das eben nicht. Es ist aber tatsächlich unheimlich schwierig, das normativ aufzuladen. Dementsprechend passt das mit der Kultur der Digitalität auch in der Weise, weil es erstmal egal ist, was der Zustand ist, sondern es wichtig ist, wie die Relationen des Einzelnen sind und wie die Wahrnehmung zur Welt des Einzelnen ist. Und dementsprechend habe ich überlegt, in diesem Kurzinput, der gleich vorbei sein wird, dass wir vielleicht von Kulturtechniken und Digitalität sprechen können. Und dann nehmen wir Lesen. Und Lesen meint dann nicht nur das Schreiben, das klassische Schreiben von Gedichten oder von Inhaltsanalysen, sondern vielleicht das Schreiben in die Welt. David Weinberger hat das ganz gut beschrieben in seinem Buch, erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, aber vielleicht auch nicht, vielleicht im Gespräch, dass wir im Prinzip Dinge in die Welt schreiben können heutzutage über verschiedene Aspekte. Einfaches Beispiel, Kulturtechniken, die in Gefahr sind, Interviews lesen, bis zum Ende, kontextualisieren. Kann natürlich ein bisschen blöd laufen, wenn das Interview dann abgebrochen wird. Schreiben. Wir können in die Welt schreiben, wir können uns über Text und Bild und multimediale Artefakte austauschen. Wir können auf YouTube unheimlich erfolgreich sein, indem wir Dinge teilen, indem wir erzählen, wie wir unseren Kuchen backen, indem wir vielleicht erklären, wie wir Dinge zusammenbauen, indem wir Dinge reparieren. Und rechnen. Übrigens, in die Welt schreiben. Ne? Rechnen. Wir können im Prinzip bewerten. Wir können Rechnen als nicht nur Algebra sehen, sondern eben auch als die Grundinstanz für das logische Denken. Und wenn man das als formalisierenden Schritt mit dazu nimmt, dann haben wir genau diese drei Komponenten, die für das Programmieren auch notwendig sind. Denn wenn ich Programmcode schreibe, das heißt ja nicht umsonst, dass ich den schreibe, dann schreibe ich den, dann programmiere ich den nicht. Ich programmiere vielleicht einen Computer, der etwas ausführt, aber ich schreibe Code. Und das ist Text. Und das muss man tatsächlich sich vor Augen führen. Und wenn man das macht, unter seiner Perspektive geht es vor allen Dingen darum, dass man die Sichtbarkeit herstellt von den Dingen, die quasi nicht da sind. Ich habe gerade schon am Anfang gesagt, dass wir quasi uns irgendwie in einer digitalen Welt befinden, aber eigentlich gar nicht greifen können, was das Digitale ist. Wie können wir das machen? Da habe ich konkret mit einem Kollegen aus Würzburg versucht, über kreative Zugänge diesen Weg zu finden. Jetzt mache ich mal ganz bland Eigenwerbung. Und das Projekt hieß Digitale Grenzen überwinden. Und da haben wir in diesem Projekt mit Studierenden gemeinsam über verschiedene Standorte, mit verschiedenen Studiengängen, Informatik, Bildungswissenschaft, Medienbildung, versucht, kreative Ansätze zu finden, um sich dem Digitalen zu nähern, um das Postdigitale zu fassen, um die postdigitalen Strukturen erklärbar zu machen, einfach erklärbar zu machen, um nicht zu mystifizieren, was irgendwie funktioniert, sondern um einfach zu zeigen, was funktionieren kann. Und das ist gerade für das Lehramt, wir haben da ein Projekt, was sich mit dem Lehramt beschäftigt hat, total spannend gewesen. Wir haben einfach eine Fragebogenerhebung gemacht und gefragt, wie sich digitale Strukturen oder digitale Medien im Schulalltag einerseits im Lehramtsstudium und einerseits in der Lehrpraxis zeigen. 80% der Befragten haben digitale Medien im Einsatz, Social Media, ganz einfach Social Media, auch in der Freizeit. Weniger als 8% können allerdings programmieren oder mit Visual Coding irgendwas anfangen. Und das ist ziemlich interessant und das ist ein ziemlich signifikanter Punkt, wenn man sich überlegt, dass wir ja doch irgendwie die ganze Zeit von Programmiertechnik und Programmierkönnen reden wollen und in der Schweiz gleichzeitig im Prinzip die Programmierkenntnisse zertifizierbar institutionalisiert werden seit einem Jahr. Und das ist eine Idee, die quasi eigentlich auch gar nicht aus unserer Feder stammt, sondern eigentlich schon eine sehr, sehr lange Verweildauer hat. Und es gibt ganz viele Leute, die sich damit beschäftigt haben in den letzten Jahren. Angefangen von David Weinberger oder von Negroponte, der im Prinzip diesen Post-Digital-Begriff beschrieben hat und gesagt hat, dass wir im Prinzip gar nicht mehr in so einer digitalen Struktur eigentlich nur leben, sondern dass das Digitale sich so durch unsere Alltagswelt durchzieht, dass wir in einem Zustand des Digitalen sind. 1998, Lev Manovich, Language of New Media, keine Angst, ich gehe nicht alles durch. Aber David Weinberger mit Small Pieces, Lucy Joint hat genau das beschrieben, was wir heute sehen, nämlich das Problem oder das Phänomen, dass Menschen sich mit ihren Technologien auseinandersetzen und damit Dinge neu anordnen können und aufgrund dieser Loosely Joint Connections ganz neue Sichten zur Welt entwickeln können und diese Weltsichten dann natürlich weitertragen können. Und ganz kürzlich erst erschienen, vor einer Woche, von Katharina Zweig, das total spannende Buch, das ein Algorithmus kein Taktgefühl hat, was auch schön zur Demystifizierung von KI beiträgt. Und das ist unheimlich wichtig gerade. Ich meine, klar, wir haben dieses Jahr Wissenschaftsjahr KI und so weiter und so fort, aber es ist halt nichts mehr als ein bisschen sophisticated statistics. Das muss man tatsächlich auch so sagen und anerkennen. Ja, und in dieser Tradition bewegt sich das. Und wenn man dann quasi diese Frage stellt, was kulturelle Praktiken und die Kultur der Digitalität bedeutet, dann ist es gar nicht mehr so weit weg vom Kuchenbacken. Denn dann stellt man tatsächlich fest, dass Kuchenbacken, nicht nur mit Blick auf Rezepte und so, und wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, ob Rezepte überhaupt Algorithmen sind oder abbildbar sind. Nee, das vielleicht nicht, aber die Strukturen dahinter, die sich dahinter verbergen, die haben erstmal nichts mit Algorithmen oder formalisierten Systemen zu tun. Denn ich muss nicht wissen, wie ein Filtermechanismus funktioniert und ich muss nicht wissen, wie Packet Management funktioniert, um zu verstehen, dass da Leute sind, die haben mehr Likes als ich oder weniger oder die backen schöneren Kuchen als ich oder nicht so leckeren Kuchen, weiß ich nicht. Aber die Mechanismen dahinter, die kann man fachübergreifend und egal in welcher Perspektive, auch in philosophischer Perspektive adressieren. Und das ist ein sehr spannender Punkt, weil man dann quasi weg ist von diesem formalisierenden Denken und man kann ein System nicht aufbrechen, indem man quasi aus dem System heraus versucht, etwas zu ändern, sondern man muss aus diesem System heraustreten, um dann Kreativität von außen zuzulassen. Also ein bisschen Chaos stiften. Das ist das, was wir in dem Projekt gemacht haben. Das ist das, was ich jetzt versucht habe, mit Ihnen zu machen. Und vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr Chaos in die Diskussion rein. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Verständig, für schon mal das erste Chaos stiften. Ich würde sagen, Sie dürfen sich gerne auch schon mal setzen. Natürlich dürfen Sie das sehr gerne machen, denn ich würde jetzt für die Diskussion, dass noch mehr Chaos, die Diskussion übers Backen oder eben auch nicht, noch weitere Personen gerne auf die Bühne bitten. Und zwar ist das einmal Professor Dr. Stefan Meissner. Er ist Professor für Medien- und Kulturwissenschaften an der Hochschule in Merseburg und hat eben auch selber so eine Faszination irgendwie für das Soziale mit der technischen Sphäre irgendwie auch so in Kombination, sage ich mal. Das heißt, das kann für die Diskussion jetzt auch sehr spannend werden. Herr Meissner, bitte. Sie dürfen. Genau, perfekt. Dann würde ich gerne Jördis Dörner nach vorne bitten. Sie ist Diplom-Ingenieurin und hat den Master auch in Medienbildung gemacht, was wir ja vorne sozusagen auch schon gesehen haben, und beschäftigt sich seit 2007 mit dem Einsatz digitaler Medien und hat dann KF Education gegründet in 2017 und kann uns davon sicher auch sehr viel erzählen. Auch Applaus für Sie einmal. Als nächstes nach vorne bitten möchte ich Anja Leis. Sie hat ihr Staatsexamen in Kassel und Paderborn gemacht. Das freut mich persönlich selbst sehr, weil ich gebürtige Nordhessin bin. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir auch eine Nordhessin sozusagen hier vorne begrüßen dürfen. Sie leitet seit 2004 die evangelische Grundschule in Magdeburg. Genau. Und um hier vorne unsere Runde komplett zu machen, bitte ich auch Heinz-Josef Sprengkamp nach vorne. Er ist Referent beim Bildungsministerium hier in Sachsen-Anhalt, da vor allem auch ja für digitale Bildung zuständig, war Redakteur für Bildungsmedien und rundet diese Runde hier einfach perfekt ab. So, genau, ich glaube, hier fehlt noch ein Mikro, kann das sein? Sie haben hier vorne eins. Okay, perfekt. Ich würde ganz gerne mit Ihnen erstmal an den Vortrag anknüpfen wollen. Was haben Sie gedacht oder sehen Sie das ähnlich, als Sie gesehen haben, Schreiben plus Rechnen plus Lesen gleich Programmieren? Wie waren da Ihre Gedanken? Sehen Sie das ähnlich?
Also ich tatsächlich ja. Also ich fand alles total nachvollziehbar und vielen Dank nochmal für deinen sehr erfrischenden, tollen Einstieg dann. Wenn wir manchmal so dieses Auflisten, ne, rechnen, schreiben, lesen und dann programmieren, so als Aufreihung nebeneinander, habe ich tatsächlich auch manchmal so ein bisschen meine Bauchschmerzen, weil ich mich so frage, kann man das wirklich tatsächlich so nebeneinander sehen? Aber manchmal finde ich es tatsächlich, um jetzt mal so aus der Praxisperspektive zu sprechen, doch irgendwie auch ganz, ganz schön, weil es einfach das Thema, natürlich Programmieren an dieser Stelle, aber auch generell quasi da hinten dran, das Thema Medienbildung wieder ein bisschen nach vorn holt, in der gesamten öffentlichen Wahrnehmung auch und der Wichtigkeit. Also das, darum ging es ja auch letzten Endes in diesem Paper der Kultusministerkonferenz, dieses Thema einfach weiter hochzusetzen und da eine gewisse Wichtigkeit damit zu besetzen. Insofern finde ich es dann aus diesem Gesichtspunkt wiederum ganz sinnvoll.
Ich habe eine kleine Geschichte, vielleicht um den Versuch zu unternehmen, das einen noch ein bisschen zu erden und in Sachsen-Anhalt landen zu lassen. Die Geschichte handelt von einem Siebtklässler, der hat mit seinem Team bei Lego Mindstorms in der Lego League so ein bisschen Programmieren, Anfänge gelernt und ist begleitet worden durch zwei Eltern, deren Kind auch mal in dieser Gruppe mitspielte, unterstützt durch zwei Mitarbeiter der Otto von Guericke Universität. Man hat ein Jahresthema, das Jahresthema Wasser. Ein Problem musste dargestellt werden. Das Problem wurde definiert als Löschdrohne, für komplizierte Einsätze. Bei der Präsentation beim Regionalentscheid, wo ich Juror war, flog eine Drohne durch den Raum. Sie hatten 5 Minuten zu präsentieren. 5:01 haben sie geschafft. Von den 11 Kindern waren alle 11 dabei. Und als ich diesen Siebtklässler sah, mittendrin, er hatte so seine Minute, stand auf in seiner Feuerwehruniform. Meine Aufgabe ist es, hier mitzuteilen, mit wem wir von den Wissenschaftlern gesprochen haben, er zählte auf. Und ganz zum Schluss sagte er, und mit mir. Mit mir als Feuerwehrexperte haben wir auch gesprochen. In dem Moment dachte ich, mehr kann Bildung gar nicht erreichen. Also Selbstwirksamkeit erlebt. Mir im Nachgang noch geschildert, das Gespräch mit der Feuerwehr, das hätten sie noch gerne gehabt. Bei der Feuerwehr angerufen, das Gespräch vermittelt. Für den nächsten Teil des Wettbewerbes eine gute Vorlage, 2 Stunden Fachgespräch. Also man hatte ein Problem, man hat ja nicht die Welt gelöst, aber einer Lösung vielleicht ist man näher getreten. Man hat nicht Schokokuchen, aber zwischendurch gab es Spaghetti. Man hat sich fast jeden Montag getroffen. Das war etwas, was uns angeht. Also, ja, es hat ein bisschen mit Schule zu tun, weil es bei den Einstein-Tüftlern, die das noch in einem Blog begleiten, auch eine Form gefunden hat, es nach außen darzustellen. Da sind wir in Sachsen-Anhalt vielleicht nicht immer ganz optimal aufgestellt. Aber ich habe da dann gesehen, wie nötig es ist, Good Practice zu sammeln und solche Leute, also perspektivisch so etwas zu ermutigen. Und habe da dann auch gesehen, ja, hier, das ist ein Weg, auch mit Hilfe von Unterstützern, das Bildungssystem auch nicht nur zu befragen, sondern möglicherweise neue Schritte zu gehen.
Das ist jetzt ja häufig ein Einzelfall, wie Sie das auch schon sagen. Es gibt so einzelne Leute, denen das so geht. Eine große Frage, die immer wieder in Sachen Schule auch im Raum steht, ist, sollte Informatik ein Pflichtfach sein? Das heißt, dass viele Leute zumindest, auch wenn es gezwungenermaßen ist, aber den Zugang auch zum Programmieren zum Beispiel ja, finden sollen, weil es eben so wichtig ist. Und bevor wir hier drüber sprechen, ich weiß, man kann das nicht so schwarz-weiß eindimensional sehen, aber würde ich das Publikum ganz gerne mal bitten, die Hand zu heben, wenn sie dem sozusagen zustimmt. Das heißt, wer wäre dafür, dass Informatik ein Pflichtfach ist? Der hebt einfach mal die Hand. Gegenprobe, wer findet das nicht gut? Okay, also ist sehr gespalten. Wie seht ihr das denn auch für euch in die Runde?
Soll ich jetzt das machen?
Sehr gerne.
Also ich kann ja nur jetzt für die Grundschule sprechen und bei uns würde es nicht als Pflichtfach sehen. Bei uns ist es im Moment Neigungsfach, bei uns können die Kinder das wählen. die programmieren, denn ich habe hier vorne den kleinen Osobot zum Beispiel stehen, den kleinen Roboter, da lernen die programmieren in ihren Kursen, haben Spaß und begeistern somit die Kinder. Ich finde immer, dieser positive Ansatz, der ist dann eben gut, aber für weiterführende Schulen würde ich das auf jeden Fall grundlegend anbieten.
Was sagt denn Herr Sprengkamp aktuell der Lehrplan auch in Sachsen-Anhalt? Ist das irgendwie mal angedacht, dass Informatik tatsächlich Pflichtfach wird oder hat man sich bewusst dagegen entschieden? Wie sieht das denn aus?
Jetzt muss ich vorsichtig formulieren. Die Probleme sind so gewaltig, ich sage es dann doch direkt, dass der Tanker Bildung mit Blick auf ein neues Fach noch ein bisschen brauchen wird. Wir haben ja jetzt eine, das muss man doch auch klar sagen, eine Beschlusslage, die lautet, die Kultusministerkonferenz hat sich 2016 auf diese Strategiebildung in der digitalen Welt verständigt. Das ist schon durchaus beachtlich. 2017 überarbeitet, auch mit Blick aufs lebenslange Lernen. Es ist letztlich die Botschaft dieses Papiers, es ist eine Aufgabe, letztlich digitale Bildung, etwas, was es eigentlich nicht gibt, aber sagen wir vielleicht Souveränität im Umgang mit digitalen Medien, in der digitalen Welt, dass alle Fächer etwas angeht. Und deshalb sind die Lehrpläne neu gemacht werden und worden beziehungsweise werden dann noch in den Schulbereichen, wo es noch nicht fertig ist, auch angegangen. Und dort ist es tatsächlich, wird der Versuch unternommen, digitale Medien und Werkzeuge praktisch in jedem Fach zu adressieren. Das ist eine Riesenaufgabe. Programmieren kann ein Teil sein, aber ich sehe das nicht im Moment als wahrscheinlich, dass wir es hinbekommen, so schnell eben auch das entsprechende pädagogische Personal auszubilden, dass wir das wirklich zeitnah hinbekommen. Also da bin ich nicht für Nebel in der Diskussion, den ich jetzt hier auch ausstreuen könnte, sondern das ist nicht wahrscheinlich. Aber was ich als große Chance betrachte, gerade in einem Land, das etwas technikaffiner ist als andere Bundesländer, dass wir die Unterstützer- und Helfersysteme so aufbauen und vernetzen, dass in jeder Schule die Möglichkeit besteht. Und hier, gerade hier am Standort, wo wir jetzt in Halle sind, das, was im Eigenbaukombinat bereits läuft, das ist einfach ganz beachtlich. Wir haben die Chance von jedem, tatsächlich das in erreichbarer Entfernung zu haben, beziehungsweise auch mit Hilfe von Partnern wie den jungen Tüftlern und anderen an der Schule zu platzieren.
Ja, Herr Verständig, vielleicht knüpfen Sie da auch nochmal an. Sie haben es in Ihrem Vortrag ja auch schon angeschnitten. Wie könnte denn, wenn man jetzt Informatik zum Beispiel nicht als Pflichtfach hat, aber es natürlich sehr viele andere Fächer gibt, in die man das integrieren könnte, wie kann denn sowas vielleicht auch unterrichtsübergreifend oder themenübergreifend vielleicht aussehen?
Danke. Ich dachte, jetzt kommt die Frage danach, ob ich das gut finde oder nicht finde, ein Pflichtfach einzuführen.
Das können Sie auch sehr gerne sagen.
Das mache ich aber nicht. Nein, ich antworte natürlich lieben gerne auf die Frage. Und zwar ist das tatsächlich auch ein Bestandteil des Projekts, der von Frau Leis schon angesprochen wurde. Denn eine Gruppe in diesem Vorhaben mit der Universität Würzburg hat sich den Osobots gewidmet, beziehungsweise der Wissensvermittlung zwischen Robotik, Mensch, Maschine und Ethik. Und da dienen im Prinzip die Osobots erstmal so als Grundlage, um dann so Fragen der Roboterethik zu thematisieren, natürlich. Aber ganz grundlegend auch, um Zugang zu kriegen, wie man spielerisch und kreativ mit Dingen umgehen kann. Und diese Kreativität, die da drin steckt, die kann man in alle möglichen Fächer reinbringen. Und ich habe das versucht, mit dem Kuchenbacken zu zeigen, dass wir quasi über verschiedene Anlässe, über verschiedene situationsbezogene und anwendungsbezogene Kontexte die Thematik reinbringen können. Und wir können Digitalität viel leichter, das müssen wir uns einfach nur mal vor Augen führen, viel leichter aus einer kreativen Perspektive betrachten. Und das ist ja auch das, was Schleicher von der OECD gefordert hat, dass wir Kreativität fördern müssen, als wenn wir sagen, wir müssen das produktiv wenden. Wir müssen produktiv irgendwie mit Dingen umgehen und irgendwas programmieren, wo am Ende dann irgendwie eine Zahlenreihenfolge oder eine Fibonacci-Folge berechnet wird. Und dann heißt es ja, ich habe das berechnet oder ich kann die Primzahlen bis 100 berechnen. Super, bringt niemandem was. Aber damit rumzuspielen und damit zu experimentieren und zu fragen, was passiert, wenn quasi ein automatisiertes System in der Logistik irgendwie tatsächlich einen Schaden verursacht, wer ist für diesen Schaden verantwortlich? Das können tatsächlich schon, also es kann sehr früh passieren, das können tatsächlich schon sehr junge Menschen machen.
Auf jeden Fall. Ich möchte uns allen hier jetzt im Raum mal eine Minute die Zeit geben, über die Panelfrage nachzudenken. Das heißt, da steht ja, welche Kulturtechniken sind im Prozess der Digitalisierung erforderlich? Und ich finde, jeder von uns, wie gesagt, ich lasse gleich den Timer mal kurz laufen, kann sich da eben mal Gedanken drüber machen. Bei Ihnen werde ich natürlich nach und nach fragen, was Sie sich vielleicht auch überlegt haben, damit Sie da mehr zu sagen können. Wenn davon, was Sie sich gedacht haben, was noch nicht gesagt wurde, dürfen Sie das dann gleich auch noch gerne hinzufügen. Denn das ist ja sozusagen die große Frage, über die wir hier alle diskutieren. Da kann auch Kuchenbacken mit dabei sein oder Nasebohren. Wir haben ja schon so ein paar Vorschläge bekommen. Genau, ich würde sagen, eine Minute Zeit, überlegen Sie mal und dann diskutieren wir da gleich weiter drüber. So, der Timer ist abgelaufen, wie ihr vielleicht gehört habt. Sehr guter Einwand, der von hier vorne kam, den ich bei Herrn Meissner gehört habe. Was ist eigentlich eine Kulturtechnik? Und Sie haben schon sehr schön angefangen, hier vorne zu erzählen. Vielleicht machen Sie es nochmal für die Gesamtheit.
Ja, also als Wissenschaftler und ich bin irgendwie so ein Begriffsfetischist, ist natürlich die Frage, okay, was sind denn überhaupt Kulturtechniken? Und ich glaube, es gibt zwei Deutungen, glaube ich. Und zwar die eine ist irgendwie Lesen, Schreiben, Rechnen sind irgendwie so Kulturtechniken, von denen man annimmt, okay, die müssen wir irgendwie haben, damit wir an dieser Welt partizipieren können, dass wir teilnehmen können, dass wir uns einbringen können in demokratischen Diskurs, dass wir Arbeiten finden und so weiter. Also das sind so Grundvoraussetzungen. Das war die eine Variante des Begriffs. Die andere Variante ist eher wissenschaftlich diskutiert, die sogenannte Kulturtechnikforschung, wo es darum geht, dass wir kulturelle Praktiken dahingehend beobachten, was sie mit den Menschen machen. Also nicht, was wir mit kulturellen Praktiken machen, ja, sondern der Mensch wird quasi nur als Anhängsel einer kulturellen Praktik gesehen und sagt, und man fragt, okay, was macht eine kulturelle Praktik mit den Menschen? Und das ist für mich eine produktive Umkehrung der Logik. Und man kann da relativ viel rauskriegen. Und wenn man das jetzt auf Programmieren anwenden würde, würde ich sagen, na ja, also Programmieren ist eigentlich was ganz Banales, ja. Es geht irgendwie nur darum, irgendwie Sachen aneinander in eine Logik zu bringen, also irgendwie einen Algorithmus zu bauen, ein Rezept zu bauen, wie auch immer. Und das macht aber etwas mit unserem Denken. Und ich glaube, das ist wieder das Interessante und das vielleicht sogar das Gefährliche, worüber wir diskutieren sollten. Also könnte es nicht sein, dass wenn wir alle programmieren könnten, dass wir dann das Gefühl hätten, dass wir unsere Welt viel besser bauen könnten, viel schöner machen könnten, viel einfacher machen könnten, oder ich rede so ein bisschen im Sinne von Jewgeni Morozov, so sein Begriff des Solutionismus, also dass wir irgendwie so eine Idee haben, wir können das alles lösen. Und ich glaube, dann würde uns Menschen was verloren gehen, nämlich sowas wie eine kritische Haltung, sowas wie Träumen, sowas wie mehr Menschsein irgendwie so. Und dann würde ich sagen, okay, dann ist es wieder extrem gefährlich. Ja, also man müsste jetzt sozusagen sagen, okay, auf welchen Begriff von Kulturtechnik man sich jetzt bezieht, also eher diesen partizipativen Kulturtechnikbegriff oder eher diesen Begriff, der irgendwie sagt, okay, es ist eine kulturelle Praktik, die etwas mit einem macht, und dann könnte man da eher die Gefahren auszählen.
Für welche Kulturtechnik oder was haben Sie sonst gerade vielleicht noch gedacht, was eben so eine erforderliche Kulturtechnik im Rahmen ja, der Digitalisierung auch sein könnte, wenn Sie jetzt ein Beispiel wählen? Also die Frage war ja, welche Kulturtechniken sind im Prozess der Digitalisierung erforderlich? Welche zum Beispiel wäre es? Oder bleiben Sie dabei, Programmieren ist trotzdem eine, auch wenn Sie da Gefahren sehen?
Ach nee, also jetzt spielen Sie, glaube ich, auf den ersten Kulturtechnikbegriff an, also sozusagen, um partizipieren zu können. Ich würde sagen, um in dieser Gesellschaft partizipieren zu können, braucht man keine Programmierkenntnisse, man muss nicht das konkret können. Ich glaube, was man braucht, ist sowas wie Digital Literacy. Und das kam in deinem Vortrag, glaube ich, genau an. Also das ist genau darum, dahinter zu gucken. Oder man könnte es vielleicht in einer anderen Begriffssprache nochmal übersetzen. Systemtheoretiker sagen gerne Beobachtung erster Ordnung und Beobachtung zweiter Ordnung. Beobachtung erster Ordnung ist das Was, ja? Also was passiert irgendwie, Beobachtung zweiter Ordnung ist die Frage nach dem Wie, also wie wird das gemacht. Und ich glaube, uns geht es nicht darum, dass wir eine bessere Welt hätten, wenn wir alle programmieren könnten, aber ich glaube, wir hätten eine bessere Welt, wenn wir alle beobachten können, wie andere Leute programmieren und dieses Wie fragen und was dann für Konsequenzen entstehen. Und genauso habe ich dein Eingangsstatement verstanden. Ja? Also wir müssen gar nicht konkret kochen können, ja, oder Kuchen backen können, aber wir sollten im Hintergrund wissen, was dann passiert bei den Sachen.
Wie sieht es sonst in der Runde aus? Habt ihr noch an andere Kulturtechniken gedacht, die eben wirklich erforderlich wären?
Jetzt zum Programmieren hab ich jetzt keine Kulturtechnik, aber ich habe so überlegt, gerade in der digitalen Welt, wir müssen ja gucken, wir müssen wie so einen Fahrplan schaffen, was darf ich, wie verhalte ich mich in der digitalen Welt? Das ist mir so wichtig, gerade meinen Schülern das auch beizubringen, genauso wie ich im Supermarkt nicht was aus den Schränken einfach klaue, muss ich jetzt wissen, wie verhalte ich mich im digitalen Netz? Und ich denke, da müssen wir in den nächsten Jahren entwickeln, wo sind die Gefahren, wo holen wir uns da auch immer gute Praktika rein, gerade im Lehrbereich. Ich hab auch eine tolle Referentin, hatte ich gerade wie ein Webinar in der Schule, dass Eltern mitgenommen werden, Lehrer mitgenommen werden, dass auch dieser Bereich berücksichtigt wird.
Ist das was bei Ihnen jetzt zum Beispiel an der Grundschule noch so eine Idee ist, gerade bei den Lehrern, oder gehen Sie das schon praktisch an?
Das Programmieren jetzt?
Ja, ja, nee. Und genau dieses Dahinterschauen und ja. Die Eltern mit einbinden, all das, was Sie gerade genannt haben.
Wir praktizieren das jetzt schon seit Jahren. Ich habe eine tolle Referentin aus Rostock, die wird per Webinar zugeholt. Ich habe das Glück, dass die ganze Schule ausgestattet ist mit digitalen Tafeln. Wir arbeiten wirklich im Rahmen der Medienbildung, stehen alle Kollegen dahinter. Seit 2013 arbeiten wir auch mit iPads, haben uns mit den Apps auseinandergesetzt. Alle Kollegen wurden mitgenommen und haben da eine Menge geschafft. Aber es war auch nicht immer einfach. Wir haben auch viel Schlappen am Anfang einstecken müssen und viele Hürden und schlechtes WLAN. Und ich finde, das ist gerade wichtig, gerade an den Schulen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir gute Techniker haben, dass die Kollegen wissen ja gar nicht, welche Technik überhaupt angeschafft werden soll. Wir müssen irgendwelche Zentren haben, wo Kollegen hingehen können. Man kann nicht einfach losgehen und kauft sich ein paar Laptops und denkt, dann ist die Medienbildung da. Es gibt auch keinen guten Lehrer durch iPads oder sonst was. Und da müssen wir eben gucken, dass wir gute Praxisbeispiele haben. Und ich sage auch immer, unsere Schule ist offen, weil wir wirklich diese vielen Jahre jetzt schon haben. Ganz viele fächerübergreifende Projekte. Ich könnte hier ganz lange erzählen. Also es macht uns eine Menge Spaß.
Ja, wie sieht es bei den anderen dreien hier vorne noch aus? Habt ihr noch an andere Kulturtechniken gedacht?
Ich würde noch gerne das gerade ergänzen. Die schönsten Erfahrungen der vergangenen 2,5 Jahre in dem Bereich, in dem ich arbeite, sind die von Austausch. Also das Ministerium hat keine Barcamps in Sachsen-Anhalt verordnet, aber wir waren da, als drei Frauen gemeinsam gesagt haben, das können wir packen das mal an. Und dann fuhr jemand auch aus 400 Kilometer Entfernung aus anderen Bundesländern nach Oranienbaum. Und es lief so gut. Dazu gibt es auch bei der Frau mit dem Dromedar einen wunderbaren Text über diese Art und Weise, wie man diesen Tag miteinander, ein Samstag, damals noch, glaube ich, ohne Fortbildungsnummer, miteinander verbracht hat. Mittlerweile ist das vierte Barcamp in Planung und wir haben eben auch andere Formate, ob sie nun Bildungskonferenz heißen, IT-Fachdialog. Das sind die uns weiterbringen insgesamt in der Fläche, neben den im Rahmen des Digitalpakts zu schaffenden technischen Voraussetzungen. Aber die sind alle nichts wert, wenn wir nicht den Weg dann gemeinsam finden, die technischen Möglichkeiten auch vernünftig zu nutzen, im Sinne einer umfassenden Medienbildung, also die Arbeit mit und über Medien.
Ja, ich vielleicht noch als Ergänzung, also ich habe es in dem vorhergehenden Panel auch schon gesagt, aber es ist keine direkte Kulturtechnik, aber so diese Haltung oder das Mindset reinzubringen, zu sagen, hey, ich habe irgendwie Bock, mit anderen kollaborativ mich auszutauschen. Ich gehe vielleicht auch mit einer gewissen Offenheit, Kreativität an neue Prozesse ran, auch mit dem Risiko vielleicht mal zu scheitern oder keine Ahnung, vor seinen Schülerinnen und Schülern zu stehen und mal kurz peinlich berührt zu sein, weil irgendwas Technisches nicht gleich funktioniert, und dann einfach irgendwie so die Haltung zu haben, ja, das gehört halt irgendwie dazu, weil ich komme nicht weiter, wenn ich nicht diesen einen Schritt, das eine Risiko einfach mal eingehe. Und ich glaube, so diese Haltung, egal ob jetzt bei den Pädagoginnen oder Pädagogen, bei den Schülerinnen und Schülern, also bei allen Zielgruppen, egal wen man da hernimmt, ob die Eltern zum Beispiel auch, das ist so was ganz Wichtiges, was wir auch jetzt im Zuge der Digitalisierung auf jeden Fall brauchen.
Da kann ich vielleicht auch noch mal kurz anschließen, dass bei uns, es wird bei uns so gelebt die ganzen Jahre. Wir haben so viele Schlappen da einstecken müssen, weil das WLAN dann nicht funktioniert hat und. Oder wenn ein neues Programm da war und wie die Kinder denn mitgeguckt haben und dann haben wir zusammengelernt. Oder wenn irgendwo bei einer Kollegin was toll lief, die kam dann ins Lehrerzimmer, oh, ich habe heute das und das probiert, das ist so toll. Und so begeistert man dann seine Kollegen und dann ist das so ein Selbstläufer dann auch. Und die Welt ist ja nun mal da und da müssen wir mitgehen. Ich sage immer, wir gehen gemeinsam diesen Lernweg, wir werden noch viel stolpern, wir sind immer noch ganz weit unten, das muss man immer sehen.
Wie sieht es denn im Publikum aus? Man hat von hier genau gehört, dass sehr viele von Ihnen auch diskutiert haben. Haben Sie auch noch was hinzuzufügen, was noch nicht gesagt wurde? Ich sehe hinten eine Handmeldung.
Ob es eher um die Medialisierung geht, das frage ich mich die ganze Zeit. Denn wenn ich lesen lerne, muss ich auch Bewegtbild lesen lernen. Ich muss ganz andere Dinge lesen als nur Schrift. Und ich hadere mal ein bisschen mit dieser, welche Kulturtechniken sind im Prozess der Medialisierung. Das durchdringt unser ganzes Leben. Kinder, Jugendliche unterscheiden nicht mehr zwischen On und Offline. Das heilt total, ne? Macht nichts. Hört sich cool an. Das frage ich mich. Ich bin mir nicht so sicher, ob man das verschiebt oder dann habe ich schon verschoben und dachte, welche Digitalisierung brauchen wir, um unsere Kultur weiterzuentwickeln? Also man könnte ja auch mal diese Fragen anders stellen.
Super spannende Frage. Vielleicht unser Definitionsexperte oder...
So, jetzt ist es an. Das dauert immer ein bisschen, bis es angeht. Habe ich jetzt gelernt. Die Frage ist total spannend. Digitalisierung, Medialisierung zu trennen oder Mediatisierung vielleicht auch zu sagen. Vielleicht geht es aber tatsächlich auch um die Medialität, also die subjektive Wahrnehmung, auch aus kulturanthropozentrischer Perspektive, dass man im Prinzip wahrnimmt, was man um sich herum hat, also das Mediale für sich wahrnimmt und erschließt. Und wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir vielleicht aber trotzdem konsequenterweise diesen Schritt gehen und sagen, nicht was die Medien konstituiert, ist interessant und relevant. Also die digitalen Medien gehen ja erst quasi aus dem sozialen Gebrauch hervor. Die gehen ja quasi erst aus der Sinnzuweisung und dem Handeln hervor. Dann müssen wir fragen, was konstituiert die digitalen Medien selbst? Und dann sind wir wieder bei Digitalisierung oder Algorithmisierung oder Algorithmizität irgendwie. Also bei digitaler Infrastruktur oder bei technischer Infrastruktur oder bei Technologie. Und wenn wir diese Frage quasi dann in der Weise aufklamüsern und ausdifferenzieren, dann können wir differenziert auf einerseits die Effekte der Medialisierung schauen und die Medialität in Betracht ziehen und andererseits eben auch zu fragen oder die Frage ermöglichen, wie wir strukturgebend über digitale Prozesse überhaupt sprechen können, also wie digitale Strukturen uns in unserem Befinden wiederum verändern. Ein einfaches Beispiel, Morozov war es nicht, aber Manovic war es, der hat irgendwann 2001 gemeint, dass der Film, also der Spielfilm an sich, der Kinobesuch oder wie auch immer, der Spielfilm, durch das Digitale eine ganz neue Bedeutung bekommt. Das heißt, er erfährt auch eine gewisse Renaissance, weil wir alte Technologien im Prinzip durch neue Produktionsmechanismen in gewisser Weise ersetzen, aber nicht komplett ersetzen. Wir ersetzen die ja nicht komplett, aber die Wahrnehmung dessen, was wir als Film erleben und was wir filmisch machen können und produzieren können, ist was anderes, als wir das noch vor 70, 80 Jahren hatten. Und dementsprechend verändert sich da schleichend etwas. Und dieses Schleichende ist gar nicht so zu unterschätzen. Das ist auch mit Blick auf Programmieren und Computationalism gar nicht so schlecht zu argumentieren, weil man dann sagen kann, man kann die Metapher aufklamüsern und sagen kann, das ist quasi das, was dahinter steht. Und Digitalisierung ist jetzt quasi so der gehypte Trend, ja.
Könnte man dem vielleicht auch ja hinzufügen, das war ja, wenn Sie es auf der Homepage oder auch in den Broschüren gelesen haben, dass eine der Leitfragen dieses Panels ist, welche digitalen Kompetenzen bilden so eine mögliche vierte Kulturtechnik? Das heißt, ja, wir haben Digitalisierung vorne dran stehen, aber ist es nicht vielmehr das, dass man sowohl die Medien kennen muss, als auch wie sie vielleicht ins Digitale übertragen werden können? Das heißt, wenn ich weiß, wie ich einen Film drehe, bringt mir das vielleicht auch was, wenn ich ein Webvideo draus machen will? Oder also, dass das alles miteinander einhergeht? Oder was meinen Sie?
Das geht alles miteinander einher, würde ich auch sagen. Und das ist genau das Problem, was wir eigentlich haben, weil wir damit einen riesen Komplexitätsanstieg haben. Und diesen Komplexitätsanstieg, den müssen wir irgendwie bewältigen. Und beispielsweise Schule hat die Aufgabe, diese Komplexität so zu reduzieren und zu filtern, was von außen rein darf und was nicht rein darf. Und dementsprechend auch zu entscheiden, beziehungsweise mitzugeben, was richtig oder falsch ist. Also wenn es darum geht, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, dann haben wir genau hier das Problem, weil eben die Lebenswelt komplett losgekoppelt ist von der institutionalisierten Bildungswelt. Und wenn dann eben WhatsApp-Gruppen dynamisch auftreten und sich entwickeln und dann im Prinzip oder Snapchat-Gruppen sich irgendwie verselbstständigen und man das als Lehrender oder als Lehrende gar nicht mitkriegt oder irgendwie dann komplett raus ist, dann ist die Frage, wie man damit umgeht und wie man das anerkennen kann. Und diese Medialität sichtbar zu machen und auch das ins Verhältnis zu setzen, das ist unheimlich schwierig, wenn man das selber gar nicht erkennt. Und dementsprechend ist es so wichtig, quasi auch diese Strukturperspektive einzugehen und zu sagen, wir gucken jetzt mal wirklich dahinter, was ist das, was uns quasi jetzt hier alles umgibt und was uns quasi, naja, das schöne digitale Leben bereitet. Also was ist es tatsächlich? Und im Endeffekt sind es gar nicht so viel komplizierte, komplexe Algorithmen. Es sind eigentlich relativ einfache Sachen, die aber durch das Zusammenspiel untereinander eben eine gewisse Komplexität bekommen.
Okay, das heißt, ich hoffe, die Frage ist soweit beantwortet. Genau, es ist Digitalisierung, es sind die Medien so eine Mischung. Hier vorne war auch noch eine Frage.
Ich fand das Kuchenbackbeispiel sehr schön.
Cool.
Weil ich daran etwas aufzeigen möchte, was sicherlich in der Schule noch nicht als selbstverständlich angesehen wird. Vorgangsbeschreibung 3. oder 4. Klasse? Ja, ne? Die Lehrerin stellt die Aufgabe, wir backen einen Kuchen. Mache eine Vorgangsbeschreibung. Ein Schüler geht einkaufen und schreibt auf, was alles kostet, macht aber keine Vorgangsbeschreibung. Liegt er falsch oder liegt er richtig? Ein zweiter Schüler erstellt ein hervorragendes Flussdiagramm. Er zeichnet auf, wie man einen Kuchen backt, aber er schreibt keinen Aufsatz. Ist das eine gute Leistung in Deutsch oder eine schlechte Leistung in Deutsch?
Wollen Sie versuchen, darauf zu antworten?
Das ist beides eine gute Leistung. Ja, ich habe. Für den Aufsatz jetzt. Ja.
Aber wir backen ja auch keinen Kuchen.
Wir backen ja keinen Kuchen jetzt hier. Ja, genau. Ja. Ja. Ja.
Ja, schwierige Frage, weil es natürlich auch damit zusammenhängt, würde ich sagen zumindest, was die Aufgabenstellung vom Lehrer her einfach war, oder? Also ja. Wenn Sie sagen, schreiben Sie einen Aufsatz dazu und jemand gibt ein gemaltes Bild ab, ist schwierig.
Ja. Und ja, er hat programmiert, ja, aber es kommt ja wirklich immer auf die Aufgaben. Und wir würden, und auch die bei uns die Ergebnisse, wenn die ihre Arbeiten zurückbekommen, bei uns gibt es ja immer eine Auswertung und da wird ja genau geguckt, denn und auch ein Schülerfeedback, wenn die Aufgabenstellung nicht richtig war. Also eigentlich hatten wir so einen Fall, hatten wir auch noch nie. Und es wird bei uns auch mal gekoppelt denn angegeben.
Okay, da hinten ist die nächste Frage.
Ja, also das sind jetzt nun für mich so ein paar Schlagworte genannt worden. Das heißt, ich sehe eigentlich, ist die Frage relativ irrelevant. Entschuldigung, die Gänsefüße mit Mikro wird ein bisschen schwierig. Und zwar haben wir alle Kulturtechniken, die hier schon beschrieben sind, die Digitalisierung hervorgebracht oder die Frage, die wir hier stellen. Das heißt, ein wesentlicher Teil von Weltabbildung ist ja schon erfolgt. Und die Frage wäre für mich generell die, ich halte es ein bisschen weiter weg, ob die Übersetzungsleistung noch gegeben ist. Das heißt, der Professor Verständig hat ja auch auf den Hinweis noch gegeben, Strukturentwicklung, also wie wirken die Mechanismen miteinander, dass wir das, was wir wollen, übersetzt kriegen und wie wirkt es auf uns zurück? Also bildet das die Realität ab, die wir uns wünschen oder eben nicht? Und wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu Ergebnissen? Also wird das Kuchenrezept halt so in der Form gestaltet? Also mehr in Richtung einer Zielorientierung. Also kommen wir mit dem zurecht, was da ist, oder wird das abgebildet, was wir wollen? Und ja, das sehe ich als, also eher so eine Verknüpfungsleistung als die vielleicht noch unbekannte 4., 5. Kulturtechnik. Ja.
Ja, wer von Ihnen möchte da am ehesten darauf antworten?
Vielleicht nochmal den Bezug zum Programmieren herzustellen. Das Kuchenbacken als Beispiel einer Kulturtechnik ist ja weniger das Kuchenbacken an sich, sondern es ist vielmehr die Orientierungsfindung in der digitalen Welt. Also die Herstellung von Orientierung in der Weise, dass ich mir verschiedene Dienste suche. Ich kaufe mir vielleicht Kochbücher, ich gucke mir vielleicht YouTube-Videos an und so weiter und so fort. Das sind so verschiedene Sachen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Kulturtechnik ja definiert werden muss. Und an der Stelle würde ich vielleicht dann auch nochmal fragen, ob wir nicht vielleicht auch Programmieren definieren wollen. Denn einen Buntstift nehmen und verschiedene Farbcodes zu malen, ist offensichtlich auch Programmieren. Und gleichzeitig ist Scikit Image zu füttern mit Bildern und eine Mustererkennung zu machen für Neuntklässler auch nicht mehr schwierig. Das heißt, Deepfake-Videos können die auch super gut machen. Da brauchen die nicht mal irgendwie ein Python-Skript für. Das können die eigentlich auch über ein Interface machen. Auch das ist sehr avanciertes Programmieren vielleicht, vielleicht auch nicht, aber das ist ein Riesengap dazwischen. Also es gibt ein Riesengap dazwischen. Und dann müsste man klären, was tatsächlich Programmieren auch überhaupt ausmacht. Und ich würde weggehen von dem Fokus. Wir haben ja vorhin diese Abfrage gemacht und das fand ich sehr wichtig. Diese Abfrage, wer Pflichtfach Informatik haben will oder wer dafür ist und wer nicht. Und ich finde das total wichtig, weil wir im Prinzip ja eine gewisse Querschnittslösung entwickeln können. Und das war ja auch der Ansatz, den jetzt hier irgendwie viele vertreten haben, zu sagen, wir müssen es versuchen, in die Fächer reinzukriegen und nicht ein neues Fach zu schaffen. Und vielleicht nochmal anfangs diese erste Frage zu beantworten. Als Informatiker würde ich sofort sagen, oder als Entwickler würde ich sofort sagen, klar brauchen wir Pflichtfach Informatik. Also wir brauchen das einfach. Wir brauchen das Pflichtfach Informatik, egal wie es funktioniert. Als Erziehungswissenschaftler würde ich sagen, nee, warum? Weil Bildung anders funktioniert. Und das ist tatsächlich eine politisch aufgeladene Diskussion. Die ist nicht in so einer Dichotomie zu sehen, aber die ist wichtig zu verstehen. Denn den Begriff des Informatikers oder der Informatikerin, den gibt es noch gar nicht so lange. Also auch die Bezeichnung, die Berufsbezeichnung. Und das ist ein sehr emergentes Feld und das wird sich auch verändern, wie ich versucht habe, in dem Input zu zeigen mit den Programmierern oder mit den Computern. Und wir bewegen uns gerade in einer sehr dynamischen Phase und wir wissen eigentlich gar nicht, was uns tatsächlich in den nächsten Wochen, Monaten erwarten wird. Es kann passieren, dass Edward Snowden 2.0 kommen wird. Es kann passieren, dass wir auf einmal merken, dass alles, was wir uns gebaut haben im Digitalen, gar nicht so funktioniert. Und wir hatten das schon mal und gleichzeitig machen wir so weiter, als wäre nichts passiert. Und dafür gilt es, eine gewisse Sichtbarkeit oder eine gewisse Awareness zu schaffen, um zu verstehen, dass das, was wir hier bauen, nicht einfach nach dem Motto geht, anything goes, sondern dass wir tatsächlich überlegen sollten, wie wir diese digitalen Architekturen bauen. Und das können wir auch im Heimwerkunterricht oder wie auch immer machen. Das können wir im Deutschunterricht machen, im Ethikunterricht machen und da vielleicht sogar ganz besonders gut machen.
Ja, hier vorne einmal. Haben wir das Mikro, genau?
Dankeschön. Ich finde, wir machen mit dieser Frage, wie so oft, den fünften Schritt vorm ersten. Es geht ja auch darum, Kulturtechniken zu vermitteln und zu erlernen, bevor man sie überhaupt anwendet. Und da ist für mich die Frage, wie vermittelt man Kulturtechniken und wie erlernt man sie? Und es geht sicherlich durch Weitergabe und da sind wir beim Begriff Definition Medium. Und Medium heißt ja nicht nur, dass es digital ist, es ist auch analog und das wichtigste Medium ist der Mensch. Und wenn das Medium menschlich funktioniert, funktioniert der ganze Rest nicht. Würde ich jetzt mal so als etwas provokante Hypothese in den Raum stellen.
Herr Meissner, Sie nicken da schon?
Ja, ist jetzt immer schwierig, nicht? Also natürlich, alles sind Medien und Menschen sind auch Medien. Vor 200, 150 Jahren waren Menschen, die als Medien bezeichnet wurden, noch Geisterbeschwörer. Und also ein bisschen vorsichtig immer mit diesen Begriffen, nicht? Also Medien war vor 100 Jahren was ganz anderes. Jedenfalls nicht das, was wir unter vielleicht Massenmedien oder jetzt diese Digitalsachen irgendwie unter Medien verstehen. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, ob wir wirklich den Mensch so als fixe Größe lassen können. Also ich hatte das ein bisschen rausgehört, so dass quasi wir sollten uns mit Lesen, Schreiben, Rechnen beschäftigen und wie man das ankommt und dass dadurch so eine Menschwertung entstehen kann. Habe ich das hoffentlich richtig rausgehört und bin mir aber so unsicher, ob der Mensch wirklich so fix gedacht werden kann, sondern der Mensch ist irgendwie, ist halt wirklich so ein fallen mir viele Philosophen ein, die wir jetzt irgendwie reinbringen können, aber ich finde den Menschen extrem unwichtig, sondern ich finde eigentlich kulturelle Praktiken extrem wichtig. Und wir machen ein, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir ganz viele neue Sachen immer machen, und jetzt reden wir gerade mal über KI, ja, so vor 10 Jahren hat niemand über KI geredet, sondern vor 10 Jahren haben alle über Second Life geredet, und man fragt sich, wo ist das überhaupt geblieben, ja, also vor 20 Jahren haben wir irgendwie T9 gelernt, ja, also so, kennen Sie, die Jüngeren werden sich gar nicht mehr erinnern, so, aber dass man unsichtbar sozusagen auf seiner Handytastatur seine SMS schreiben kann, also haben wir alles verloren wieder, so, also wir müssen aufpassen, dass wir so diese Modeerscheinung nicht so mitmachen, und dass wir haben ganz viele Bücher, Aufsätze, Texte von tollen Wissenschaftlern, die einfach nach 5 Jahren wieder verloren gegangen sind. So, also ich würde irgendwie sagen, wir sollten versuchen, eine distanzierte Haltung zu entwickeln, die weder von irgendeinem Fixpunkt ausgeht, also von Menschsein zum Beispiel, oder von einem Fixpunkt, das ist Lesen, das ist Schreiben, das ist Rechnen, sondern die halt irgendwie versucht, permanent so ein, man kann das relationales Verhältnis nennen, also so ein distanziertes Verhältnis zu dem, was da passiert, irgendwie schauen, was passiert, aber auch nicht alles gleich mitmachen. Vielleicht so in diese Richtung.
Vielleicht, um da als Frage bei Ihnen gerade anzuknüpfen, liegt es nicht aber auch genau eben an der Digitalisierung, dass so Punkte, die wir früher dachten, wie mit T9 zu schreiben, dass die uns jetzt kein bisschen mehr interessieren, weil sich zum Beispiel die Smartphones entwickelt haben, oder dass keiner mehr über Second Life oder Chatten via ICQ nachdenkt, weil man sich ganz anders auf Instagram und mit WhatsApp und so ja selbst darstellen oder kommunizieren kann, weil wir damals dachten, das wäre cool, weil wir die anderen Sachen noch nicht kannten. Liegt es nicht auch genau eben an der Digitalisierung?
Also ich meine jetzt so ein allgemein beschleunigtes Empfinden, also unsere Welt geht immer schneller so. Also vor 100 Jahren haben das die Leute auch gedacht, ja, also da war das nur die Großstadt halt das Neue so. Also wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, also klar, irgendwie hat man das Gefühl, das ist irgendwie ganz schnell und alles ganz anders und man muss da ein bisschen aufpassen, ja, aber ich glaube, die moderne Gesellschaft ist schon über 200 Jahre extrem beschleunigt, und wenn wir irgendwie war jetzt gerade mit Familie als traditionelle Wertvermittlung, ja, mein Gott, also das haben wir vor 150 Jahren, fing die Kleinfamilie an, aber sowas wie Traditionen interessieren uns in der Moderne schon lange nicht mehr so. Also die stehen immer schon auf dem Prüfstand, also wir haben immer wieder mit neuen Sachen zu tun und müssen einfach meines Erachtens ein bisschen so die Luft rauslassen, so aus diesem ganzen Ballon von Digitalisierung, KI und so weiter. Also da wird mir jetzt, also weil du schon so viele Bücher vorgestellt hast, also das aktuelle Buch von Armin Nassee, Muster könnte man da mal lesen, um dann so ein bisschen runterzukochen, nur so als Gegendroge zu diesen ganzen hochgejazzten Diskussionen. Deswegen meines Erachtens auch, wir sollten jetzt nicht irgendwie sagen, okay, wir müssen jetzt unbedingt programmieren, überall lernen, wir müssen irgendwie Informatik machen und so weiter. Wir können weiter noch Faust lesen, ja, es ist schon okay.
Hier vorne ist eine Frage.
Ja, Marco Langhoff, ich repräsentiere hier eine Randgruppe sozusagen, also die Wirtschaft dieses Landes und qua Digitalisierungsbeirat des Landes vielleicht auch ein Stück den Rest der Gesellschaft, der auf das System Schule schaut und vielleicht doch ein bisschen sagt, vielleicht kann uns das System Schule auch sagen, welche Dinge wir denn erwarten können. Also wenn ich eine Grundschulleiterin frage, was können Schüler, wenn sie aus ihrer Schule rauskommen, dann kann sie mir das in einem relativ knappen Satz sagen. Lesen, schreiben, rechnen, wenn es gut kommt, Radfahren, wenn es gut kommt, schwimmen. Das gehört irgendwie dazu, schwimmen zumindest definitiv. Und in Bezug auf digitale Fähigkeiten finden wir, also Sie können es mir bestimmt sagen, ja, aber wir finden keinen Konsens. Wir reden hier nicht nur über eine Schule, wir reden über 871 Schulen. Und wir reden über knapp 200.000 Schüler in Sachsen-Anhalt, die sozusagen Bestandteil dieser Gesellschaft sind bzw. zukünftig auch werden sollen. Also ich war jetzt eine ganze Weile lang relaxed, ja, was sozusagen die Entwicklung betrifft. Ich bin Repräsentant der IT-Wirtschaft in diesem Land. Die hat inzwischen mehr Beschäftigte als der Maschinenbau und sicherlich auch mehr Beschäftigte als die Chemieindustrie. Chemie hat mit riesigem Aufwand, ja, jeder, der mal ein Chemielabor einrichten musste und der weiß, wie man Chemielabor betreibt für eine Schule, mit einem riesigen Aufwand wird da eine Spezialdisziplin hochgejazzt, um mal Ihre Worte zu nehmen, die im Grunde volkswirtschaftlich überhaupt nicht mehr den Einfluss hat. Also ich denke schon, dass wir insgesamt auch gesellschaftlich eine Diskussion uns stellen müssen und fragen müssen, okay, was ist wie wichtig? Und kann man vielleicht auch irgendetwas substituieren und sagen, man lässt mal das eine raus und schiebt mal das andere rein, weil Digitalisierung und IT-Wirtschaft sind Themen, wir können darauf verzichten, wir können gucken, wie weit wir mit Landwirtschaft und ich weiß nicht, was auch immer kommen, aber ich denke, wir vergeben uns riesige Chancen.
Ja, wie sieht's denn aus? Was kann man denn, wenn man die Grundschule verlässt? Sie haben da gerade schon so genickt.
Ja, na, bei uns erlernen die Kinder eine Menge Medienkompetenz, ich kann schon nicht mehr reden. Sie machen Recherchen im Internet, sie machen Darstellungen, sie programmieren in den Programmierkursen. Und also bei uns wird eine Menge gemacht. Und wir arbeiten auch mit den weiterführenden Schulen zusammen. Aber mir ist es auch wichtig, ich habe ja viel mit den anderen Schulen auch Kontakt, wir brauchen wirklich eine Unterstützung in diesem technischen Bereich, dass wir erstmal so anfangen und auch kleinschrittig. Wir haben auch so klein angefangen, dass man die Kollegen auch mitnimmt. Woher soll das jetzt denn auch alles kommen? Es fehlen Lehrer, die Klassen sind voll, wir müssen auch mal die Grundbedingungen an Schule sehen und da müssen wir gucken, wie können wir da unterstützend helfen? Das ist, glaube ich, das größte Problem. Die Kollegen, die wollen ja auch was machen, aber wir müssen sehen, wie wir da rankommen.
Dazu vielleicht gleich mal in Ergänzung quasi als so Vertreterin der außerschulischen Praxis. Also alles total nachvollziehbar, ne? Also die Hemmnisse, unter der so Schule so ein bisschen steht und was für eine Menge an Themen irgendwie da auf der Agenda steht. Ich kann auch die Wirtschaft total verstehen und finde es auch total wichtig, dass diese Themen in Schule gehören. Was mir natürlich aber sehr wichtig ist, wiederum als Vertreterin auch der Medienpädagogik, dass es eben nicht nur so verkürzt wird auf technische und auf Programmieren, sondern tatsächlich, dass eben auch die kritische Auseinandersetzung mit diesen Themen auch eine Rolle spielt. Also auch in dieser Fragestellung, soll es irgendwie informatische Bildung geben, würde ich jetzt sagen, oh ja, klar. Finde ich total wichtig. Ich finde es total persönlich wichtig, dass jeder mal so einen Code gesehen hat. Das heißt nicht, dass jeder irgendwie programmieren können muss oder sowas, aber dass man einfach ein bisschen versteht, wie funktioniert das eigentlich im Hintergrund so ein bisschen, um eben auch so Zukunftsszenarien ein bisschen realistischer auch einschätzen zu können, gerade im Kontext mit KI und so weiter. Und das war jetzt mir nochmal so ganz wichtig in diese Diskussion, das auch nochmal mit reinzubringen, dass es hier tatsächlich auch um eine ganz kritische Auseinandersetzung nochmal mit diesem Thema Programmieren geht.
Auf jeden Fall, gute Ergänzung. Melden Sie sich mit dem Mikro?
So halb, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht, ob man der Schule jetzt zumuten sollte, dass sie jetzt mehr und bessere Informatiker ausbilden soll. Also ich würde schon eher noch immer so in einem alten Bildungskonzept festhalten und würde jetzt sagen, okay, also wenn wir jetzt die Frage stellen, gehört Programmierung zu unserem heutigen Verständnis von Bildung, wäre ich halt vorsichtig, da wäre ich ganz konservativ, ganz schlimm, obwohl ich das gar nicht sein will, aber ich finde nämlich genau diese kritische Auseinandersetzung das Interessante. So, ne? Und da würde ich halt nämlich sagen, da werden sehr viele Leute dazu kommen, dass vielleicht Programmieren gar nicht so ein toller Job ist. Ja? Also da kann man Geld verdienen, vielleicht immer noch zu wenig, aber es macht nicht so unbedingt viel Spaß. Viel mehr Spaß macht es doch, naja gut, okay. Also ich könnte mir viele andere Sachen vorstellen, die viel, viel mehr Spaß machen, weil nämlich das Problem ja, glaube ich, heutzutage ist mit dem ganzen Arbeitskräftemangel, das sind einfach neue Arbeitssklaven sehr oft. Ja, also Coden ist einfach richtig viel anstrengende Arbeit, wo man sagt, okay, kann man machen so, aber eine richtig ganzheitliche Auseinandersetzung mit vielen Problemen bleibt halt oft auf der Strecke. So. Und ich kann natürlich verstehen, natürlich müssen jetzt den Kopf schütteln, als Vertreter der Wirtschaft würde ich natürlich gerne sehr viele gute Angestellte haben, aber ich glaube, in the long run ist halt einfach eine kritische Auseinandersetzung mit den Sachen meines Erachtens viel, viel wichtiger. So, und jetzt habe ich hoffentlich genügend provoziert, dass Sie jetzt mir alle in
die Bühne treten. Ich glaube,
die Gegenrede geht los.
Interesse, auf geht's.
Ja, also ich finde tatsächlich, dass Programmieren erstmal nicht monoton und nicht langweilig ist, sondern es kann halt sehr spannend sein. Es ist ein kreativer Prozess und es gibt viele Diskurse darüber, ob Kunst auch tatsächlich irgendwie was mit Programmieren zu tun hat, also ob das Programmieren auch ein künstlerischer, schaffender Akt ist. Und das ist tatsächlich interessant, wenn man das unter der Perspektive sieht, und das ist dann eine Frage der Arbeitsbedingungen. Und wenn man sieht, also beziehungsweise weiß, dass in Sachsen-Anhalt eben ein extremer Zuwachs gekommen ist, beziehungsweise sich da extrem viel bewegt. Also ein anderes Beispiel, nicht Sachsen-Anhalt, Berlin. Es wird gerade ein Gebäude gebaut in Berlin, zu dem quasi 3000 Arbeitsplätze gehören sollen von Amazon. Amazon hat so 95% diesen Bürokomplex angemietet und die Protagonisten glauben, dass es total gut ist, wenn man damit neuen Innovationsschub reinbringt und damit diesen Standort stärkt. Und das ist total wichtig. Und nicht nur wichtig im Land Berlin, sondern das ist halt wichtig in Europa und das ist weltweit wichtig, weil dieser Standort extrem wichtig ist und wichtiger wird, weil die USA als Standort tatsächlich nicht mehr die Reliabilität haben, wie sie das mal hatten vor 2011 und 2013 und weil UK jetzt auch nicht mehr der attraktive Standort ist und dementsprechend beispielsweise Berlin als Standort sich entwickelt für die New Economy 2.0 oder wie auch immer wir das denken wollen. Und wenn wir dann aber in Sachsen-Anhalt schauen und sehen, was es für Möglichkeiten gibt mit Entwicklung und mit Infrastrukturentwicklung, dann können wir das tatsächlich nicht negieren, sondern müssen wir fragen, wie wir da geschickt gute Infrastrukturen schaffen können und weiter unterstützen können, um die Leute auch hier zu halten. Denn ein Großteil der Leute, die quasi auch hier sind und gerne auch hier studieren, an den Hochschulen, an den Universitäten, die gehen dann vielleicht wieder woanders hin. Es wäre doch wünschenswert, wenn die dann, die hier ausgebildet werden, auch hier bleiben könnten und dementsprechend dieses Land mitgestalten könnten.
Vielleicht eine Geschichte dazu, wie das geschehen kann. Der größte Ausstellungserfolg des vergangenen Jahres, Klimt-Ausstellung hier direkt in der Nachbarschaft. Dort gab es Klimt Digital. Studenten, Schüler und Innen gemeinsam haben 5 digitale Kunstwerke geschaffen. Ich hatte das Vergnügen, einer Schülerführung beizuwohnen. Da passierte etwas Besonderes. Ein Kunstwerk war der Kuss von Klimt, der sich in den Küssen vor der Digitalkamera auflöste. Und der Kuss eines Paares wurde sozusagen vervielfältigt und kombiniert mit 1000 anderen. Ein hessisches älteres Ehepaar nahm die Gelegenheit wahr, wie sie dachten, unbeobachtet. Wir schauten aber zu und haben dann anschließend mit ihnen gesprochen und über diesen Eindruck. Es war für sie das Besondere überhaupt, diese Ausstellung. Klimt war sowieso genial, aber dieses Kunstwerk und die Auseinandersetzung mit den Schülern, warum und wie dieses Kunstwerk entstand und wie es auf sie, welche Wirkung und Macht diese Variante des Kurses von Klimt ausgelöst hat, das war wunderbar. Also Kreativität, da gehe ich auf Herrn Langhoff zu. Kreativität war da, Kollaboration war da. Also all die 4 Ks waren eigentlich an dem Abend für mich da. Für mich war das aber auch eine Botschaft, wahrscheinlich eher nicht für alle, aber unbedingt jeden Einzelnen zu fördern, der Lust und Laune daran hat. Das kann man aber auch nicht früh genug versuchen, in Erfahrung zu bringen. Deshalb muss man Angebote in Grundschule schon schaffen. Und am liebsten würde ich jetzt das Mikro an jemanden weitergeben, wenn er Lust hat. Haben Sie Lust, Herr Arndt, ganz kurz zu sagen, wie Sie es machen an Ihrer Grundschule?
Michael Arndt, 1. Kreativitätsschule Sachsen-Anhalt e.V. Wir machen das an unserer Schule so, dass wir in der 1. und 2. Klasse Crea-Basiskurse anbieten. Die sind vielfältig gestaffelt, also von handwerklichen Bauen bis PC für Anfängerinnen. Und wir beobachten die Kinder in diesen ersten 2 Schuljahren und in der 3. und 4. Klasse gibt es dann die Crea-Spezialkurse. Und da durch die Beobachtung wissen wir, welchem Kind wir welchen Kurs anbieten können. Also 2 Kurse müssen sie machen und da ist unter anderem, also das Internet-ABC ist natürlich dabei für alle, aber auch Programmieren mit Lego und mit Calliope. Also das sind die kleinen Schritte, die wir machen. Und vielleicht, Herr Langhoff, wenn Sie mir die Frage gestellt hätten, was ich Ihnen denn so abliefern könnte, dann würde ich Ihnen oder hätte ich Ihnen geantwortet, altersgerecht gebildete kleine Menschen. Das ist für mich erstmal wichtiger als Programmierer.
Ich habe gesehen, es gab noch ganz viele Fragen. Hinten noch mal einmal.
Nur ein kleiner Hinweis, man kann auch schon mit Kindergartenkindern in dem Bereich arbeiten. Da gibt es sehr gute Beispiele, zum Beispiel vom Haus der kleinen Forscher oder Linda Diokas hat dazu gearbeitet, ganz viel. Da geht es auch tatsächlich ums Kuchenbacken. Womit fängt man denn an, wenn man Kuchen backen will? Und oder ziehe ich zuerst die Gummistiefel aus, wenn ich auf den weißen Teppich renne, oder renne ich zuerst auf den Teppich und ziehe dann die Schuhe aus. Also das sind, es ist nichts anderes als eine Abfolge, ein Code. Man kann über Roboter mit denen arbeiten, also selbst Roboter gestalten, dann zu überlegen, was programmiere ich in diese Roboter ein, was müssen die können oder nicht. Das sind schon erste ethische Fragestellungen, die man da hat. Und wir haben das auch so gemacht, dass die Kinder in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Das kann man machen mit denen, die ein weißes Hemd anhaben, und andere, die haben halt ein blaues Hemd an. Und da mussten sie immer, wenn sie einen Ball in einen Eimer geworfen haben und getroffen haben, die mit dem weißen Hemd, mussten dann auf den Knopf drücken, und die mit dem blauen Hemd haben auf ihren Knopf gedrückt. Und am Ende wurde dann das Ergebnis ausgespuckt, und komischerweise hatten die Blauen immer bessere Werte, obwohl man eigentlich gedacht hat, die anderen waren doch auch nicht so schlecht. Und letztendlich war das eben so programmiert. Wenn die blauen Hemden einmal draufgedrückt haben auf getroffen, ist sozusagen der Programmiercode so gewesen, dass er 2 zählte, während der andere nur 1 zählte. Und das, damit kann man eben schon mit den Kindern wirklich super dazu arbeiten, dass wir, die diesen Code schreiben, wir eine Verantwortung dafür haben und auch was Falsches reinschreiben können. Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage, die mich die ganze Zeit umtreibt, nämlich, wenn Sie den Faust lesen, dann können Sie den auf dem Lesegerät lesen oder auf Papier, was Ihnen, also ich mache es inzwischen lieber auf dem Tablet, weil ich das großziehen kann, kann ich besser lesen. Aber die Geräte, die wissen auch, wann sie fertig sind mit dem Lesen. Und wenn wir jetzt über Autos reden zum Beispiel, weiß ich nicht, ob wir uns irgendwann entscheiden können, kein Internet of the Things Wagen fahren zu können. Ich bin kürzlich auf der Autobahn gefahren, da war ein Auto, der hatte irgendwie einen Fehler hinten am Licht, und dann wollte ich dem Bescheid geben, hier, dein Licht ist kaputt, habe immer so gemacht. Bin auf der gleichen Höhe gefahren, habe so gemacht, und den guckten nämlich an und fuhren weiter und hatten Angst, glaube ich, vor mir. Die wussten gar nicht, was ich mache. Und das fand ich eigentlich ganz schade, dass man nicht mehr erkennt, was das heißt. Also ich hätte wahrscheinlich so machen müssen, die hätten nicht gewusst, was es ist. Das heißt, wir werden immer mehr Maschinen haben, die auch intelligenter sind, die auch besser sind als ich, die können durch den Nebel fahren und keinen Unfall bauen. Da freue ich mich letztendlich drauf, aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass die Algorithmen oder die Codes, die eingeprogrammiert werden in die Autos, uns betrügen. Und wir sehen das, und ich finde immer, wir müssen so ein paar Schritte mal wieder zurückgehen. Wir sehen das, und das hat mit Kapitalismus zu tun, und das hat mit Globalisierung zu tun, und das finde ich total schwer, das mit den Schülern zu bearbeiten, weil das sehen die ja auch. Die sehen das ja, und dann kommen wir mit Ethik an und sagen, ja, und die Großen machen das auch, weil sie einfach in so einem Zwang sind. Also Mark Zuckerberg macht das bestimmt auch nicht gerne, nur aber die ganzen Leute, die seine Aktien gekauft haben, die wollen, dass er wächst. Die wollen, dass er noch mehr rauszieht. Der kann gar nicht so handeln, wie er vielleicht handeln will, wenn er nicht in die Hölle kommen möchte.
Wenn er religiös ist.
Ja, ist schwierig.
Ja, ja, nö, eigentlich nicht, oder? Also ich finde, man darf an der Stelle nicht verwechseln, dass wenn wir programmieren lernen, dass wir so echt basal niederschwellige Dinge erklären. Und das sind, also die Algorithmen in der realen Welt sind nicht die, die im Handbuch stehen und die irgendwie funktionieren, wenn wir die mit Calliope irgendwie zusammenklamüsern, sondern das ist was anderes, das ist eine andere Ebene. Und deswegen fand ich diesen Einwand gerade ganz gut zu sagen, naja, ich bringe da kleine Menschen altersgerecht gebildet raus. Und das ist tatsächlich der spannende Punkt an der Stelle. Und ich glaube, Mark Zuckerberg, um das nochmal aufzugreifen, der hat selber keine Kontrolle über dieses komplexe System und die Komplexität, wenn da über 150 Firmen dranhängen und die Daten mit abgreifen und so weiter und so fort. Der ist da auch nur ein Teil dieses Systems. Und auch da würde man wahrscheinlich nochmal unterscheiden. Ist Facebook ein kritisches System? Also nee. Tesla baut kritische Systeme, ja. Boeing baut auch kritische Systeme, ja, aber da herrschen ganz andere Standards und ganz andere Richtlinien als bei Social Media. Und jetzt könnten wir fragen, ob wir das vielleicht irgendwie diskutieren wollen, ob wir sagen wollen, wenn wir über Kulturtechniken sprechen oder Kultur der Digitalität sprechen, wie wichtig ist es denn, also ein Gemeingut von digitalen Gütern zu haben? Oder wann fängt eine Schöpfungshöhe an? Also wann fängt ein Wert an, dass ich beispielsweise ein Meme, was ich geteilt habe, mit einem Urheberrecht irgendwie versehen kann? Oder wann geht diese Diskussion los? Es ist gerade jetzt mit dem Netzdurchsetzungsgesetz auch interessant geworden. Wann geht eben Hassrede los oder wann ist das noch Gegenrede? Also klar, da gibt es normativ geregelte Maßgaben, da gibt es gesetzliche Regulierung, aber für diesen ganzen großen Graubereich, der unsere soziale Welt ausmacht, Social Media, gibt es das aktuell eben nicht. Und da gibt es nur großartige Versuche, wie man einen Körper in den Sandkasten macht und dann wirklich danach merkt, dass es wehtut. Netz.dg. Und das ist echt problematisch.
Weshalb man ja am besten mit den Schülern wahrscheinlich schon mal anfängt, sie oder ihnen zumindest davon zu berichten oder genau diese Probleme aufzuzeigen, auch wenn man sie natürlich nicht, keiner kann in seinem Unterricht Facebook nachprogrammieren und keiner kann sich irgendwie diesem Gesamtbild, das sie aufzeichnen oder das auch sie aufgezeichnet haben, da hängt ja so viel dran, aber zumindest die Thematik irgendwie versuchen zu behandeln, das ist, glaube ich, das Wichtige, oder? Genau, hier vorne waren noch Fragen, genau. Einmal das Mikro bitte nach vorne.
Mich würde tatsächlich noch mal interessieren, und das schließt dann vieles an, was hier bisher gesagt wurde, aber da wurde noch nicht so richtig drüber geredet. Also wir reden viel jetzt letztendlich darüber, ob wir, also über diese vierte Kulturtechnik, worauf bisher weniger eingegangen wurde, ist, inwiefern eigentlich die Digitalisierung die bisherigen drei Kulturtechniken transformiert. Also wir reden jetzt viel darüber und das war was Herr Verständig vorhin gesagt hat, dass es eigentlich darum geht, das auch in die bisherigen Fächer reinzukriegen und kein neues Fach zu schaffen. Also, dass wir jetzt nicht sagen, okay, wir sehen, die Digitalisierung verändert Dinge, wir schaffen ein neues Fach in das Programmieren oder wie auch immer, packen da alles Digitale rein und ziehen die anderen Bereiche, ziehen davon dann die Verantwortung irgendwie weg, sondern letztendlich, und das ist ja auch was vorhin genannt wurde, dass der Film so eine Art Renaissance erlebt, dass wir ihn wieder irgendwie auch neu entdecken aufgrund der Digitalisierung, dass sich natürlich auch ändert, wie ich lese, wie ich schreibe, wie ich rechne. Und bevor wir jetzt eigentlich überlegen, ob wir aus diesem Dreieck ein Viereck machen, wäre es eigentlich erstmal interessant zu wissen, wie dieses Dreieck heutzutage aussieht oder aussehen muss, um dann letztendlich eine Diskussionsgrundlage zu haben, aufgrund der wir erkennen, ob uns diese Kulturtechniken zur kulturellen und gesellschaftlichen Teilhabe befähigen oder ob dann eben tatsächlich Digital Literacy, war da ja auch wieder ein Begriff, der gefallen ist, oder ob tatsächlich sowas wie Programmieren da noch fehlt. Also mich würde an der Stelle jetzt erstmal interessieren, bevor wir über das Programmieren reden, wie verändert die Digitalisierung eigentlich die bisherigen Kulturtechniken?
Vielleicht kann ich dazu nochmal was sagen. Bei uns, wir haben einen künstlerischen Schwerpunkt an der Schule, das steht immer oben an, Kunst und Musik, es steht oben an und wir arbeiten ja fächerübergreifend und dadurch ist die digitale Welt in jedem Fach ja mit drin. Die Lehrer arbeiten zusammen und auch die Kinder und dadurch hat man ja automatisch die Digitalisierung dann mit drin. Also wir haben da kein eigenes Fach für, sondern wir nutzen einfach die neuen Medien dann dazu.
Herr Verständig, haben Sie sich das vielleicht, als Sie überlegt haben, das plus das gleich das und sich ja wirklich über diesen Titel auch so intensiv die Gedanken gemacht haben, vielleicht auch eine Antwort auf das gefunden oder ja einen Impuls, den Sie mit uns dazu teilen wollen?
Nee.
Okay.
Aber mit Blick auf die Kultur der Digitalität kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben, dass wir im Prinzip eine digitale Allmende haben oder vielleicht auch nicht haben, über die wir aber diskutieren sollten. Also, dass wir über ein gewisses Verhältnis reden sollten, wie Menschen mit digitalen Gütern umgehen, wenn Menschen PDFs teilen, OER teilen und so weiter entwickeln, erstellen. Das sind ja alles neue Möglichkeiten im Umgang. Gleichzeitig sind es eigentlich ganz klassische gemeinschaftliche Strukturen, die wir auch schon in traditionalen Gesellschaftsverhältnissen hatten. Wenn wir die jetzt aber exponieren, also quasi irgendwie voranstellen, dann sehen wir, dass wir in der Auseinandersetzung mit Kultur eben neue Dinge haben, die uns zunächst sinnlos erscheinen. Also die vielleicht für so einen hochkulturellen Begriff total wertlos scheinen, aber die subkulturell unheimlich wichtig sind. Und dann ist beispielsweise das Hacking oder das Programmieren oder das Creative Coding ein Aspekt, der sich hervorgetan hat und der unheimlich spannend ist, weil es nicht darum geht, irgendwie mit Technologie rumzutinkern, sondern es geht darum, Menschen untereinander in Verbindung zu setzen und Ideen und Ideologien zu diskutieren. diskutieren und sichtbar zu machen. Also wenn Coder quasi über Coder sprechen, dann sprechen die über den Code und machen quasi das, was sie als Gegenstand haben, zur Praktik selbst. Dann wird das Coden zur Praktik. Und das ist interessant zu sehen. Und das ist quasi was vielleicht im Zuge der Digitalisierung hervorgegangen ist. Also dass man vermittelt, mehr vermittelt, auch mit Blick auf die Medialisierung, mehr vermittelt kommuniziert. Und diese vermittelte Kommunikationsweise eben unheimlich heterogen ist. Und die können wir nicht runterbrechen. Deswegen ist es heute auch total schwierig zu sagen, was in 5 Jahren ist, weil wir in 5 Jahren andere Interfaces vielleicht haben, weil wir in 5 Jahren vielleicht andere Softwareumgebungen haben, mit denen wir arbeiten und nicht wissen, wie sich das entwickelt. Also ganz gut ist immer so ein kulturhistorischer Blick, zu schauen, was hat sich wie entwickelt und wie lange hat der Buchdruck sich gehalten und wie lange hat sich dann der Film gehalten oder massenmediale Strukturen, wie lange haben die sich gehalten und wie lange entwickeln sich quasi jetzt oder in welcher kurzen Zeitspanne entwickeln sich so neue digitale Phänomene? Das ist Wahnsinn, wenn man dann einmal 400 Jahre gegenüberstellt zu 2 Jahren, 3 Jahren. Und wenn es ein nächstes Killer-Unternehmen gibt oder eine nächste Killer-App gibt, wissen wir nicht, was passiert. Sound-Interfaces beispielsweise, die machen auch das Sprechen. Das ist ein ganz spannender Punkt. Darf ich den kurz noch
ausführen? Na klar.
Ich war neulich auf Hamburg auf einer Tagung und da hat jemand eine Sprachkompetenzstudie gemacht. Eine sehr interessante, große Studie. Und die haben geschaut, wie die Sprachkompetenz bei digitalen Medien ist. Also WhatsApp und so. Die haben aber geguckt, wie getextet wird. Die haben nicht geguckt, wie Sprachnachrichten geschrieben werden. So, und jetzt ist dann die Frage, Lese-Schreibkompetenz, Sprachkompetenz, wie kann ich denn sowas überhaupt analysieren? Dann kann ich keine 20 Jahre alten Methoden draufsetzen und gucken, was dann passiert und dann irgendwelche empirischen Daten daraus kriegen, sondern ich muss mir diesen Gegenstand genau angucken. Und das ist komplett hinten runtergefallen an der Stelle und das ist total schwierig, weil wir im Prinzip Praktiken haben, die sehen wir zunächst nicht. Wir haben irgendwelche Feature-Sets von Software oder von Software-Strukturen und die gucken wir uns an. Und wenn wir das machen, vergessen wir, dass der Mensch da dabei ist. Und deswegen ist auch dieses pädagogische Verhältnis total wichtig, weil Menschen Ideen und Gedanken weitergeben. Und das ist auch die Frage der Kulturtechnik. Und in dieser Weise gebe ich quasi das, was mich fasziniert, weiter und versuche das auch in einem pädagogischen Setting zu sehen. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass der Mensch wichtig ist, also sehr wichtig.
Ich wollte das unterstreichen, vielleicht ganz kurz. Hashtag Twitter Lehrerzimmer, da gibt es tatsächlich ein Kollegium, von denen die ich zunächst mit einem Akronym oder einem halben Klarnamen, wie auch immer, kenne, mit dem ich im Austausch bin und von dem ich vielleicht eine Präsentation kennenlerne, weil dieser Mensch hat mich gefragt, ich habe für diesen Kongress da einen Vortrag zu einem Thema der digitalen Bildung vorbereitet, fehlt noch was. Und die erste Antwort gibt es dann nach 30 Sekunden oder 2 Minuten. Das möge man mal an einer Schule versuchen. Also es gibt da neue Kollegen in diesem virtuellen Lehrerzimmer, die einen unheimlich bereichern. Und es gibt dort auch, jedenfalls zu 99,5%, seitdem ich in diesem Twitter-Lehrerzimmer so mehr oder weniger jeden Tag vorbeischaue, einen vernünftigen Austausch, also eine Qualität der Diskussion und der wechselseitigen Vernetzung. Und ich glaube, das ist sehr besonders für die nächsten Jahre und davon können alle profitieren.
Mit Blick auf die Uhr und ich weiß, dass Sie natürlich jetzt auch hier wahrscheinlich noch da sein werden und Sie bestimmt Ihre Fragen dann auch noch stellen können, versuche ich trotzdem, so viel wie wir diskutiert haben, das kurz zusammenzufassen, wie das die Aufgabe von uns Moderatoren hier bei den Panels ist. Also Lesen, Schreiben, Rechnen und letztendlich auch Programmieren sind irgendwie wichtige Fähigkeiten, die auch in der Schule eine wichtige Relevanz haben, die letztendlich aber dafür sorgen sollen, dass kleine, befähigte Menschen bei der ganzen Sache rauskommen und nicht einfach nur Informatiker oder nur Mathematiker, sondern dass das was ist, womit sie rausgehen sollen und das Ganze aber auch kritisch hinterfragen können. Das heißt, dass sie nicht nur den und den digitalen Trend sehen oder auch Teil von sozialen Plattformen sind und da einfach mitmachen, wie bei Instagram, sondern dass sie das Ganze irgendwie auch verstehen, man darüber im Unterricht geredet hat und es vielleicht gar nicht so ein extra Fach wie Informatik braucht, sondern man das auch fächerübergreifend machen kann. Und dass es dafür auch einige Beispiele gibt, die man sich hier anschauen kann, die es im Internet gibt, die Lehrer vorgemacht haben. Und dass es auch ganz wichtig ist, sich einfach mit Lehrern, aber auch mit den Schülern darüber auszutauschen. Denn nur so kann sozusagen diese Digitalisierung auch in der Schule klappen. Ich freue mich, dass Sie alle da waren, dass Sie so rege diskutiert haben, dass Sie auf all diese Fragen geantwortet haben. Vielen Dank dafür. Bis später.